Und so kamen wir dann irgendwann etwas Rotwein geschwängert, barfuß. Wir haben einfach unsere Autos in St. Peter-Ording am Strand geparkt, eine Lichterkette zwischen den Autos reingehängt, Stühle rausgestellt und eine Flasche Rotwein getrunken. Und dann kamen wir so auf die Idee, weil es war auch so kurz vor Corona, als diese Podcast-Nummer aufkam. Ja, und so kam dann das eine zum anderen und auch, was können wir oder wo kennen wir uns auch ganz gut aus. Und so ist dann im Grunde genommen der Camperman-Podcast entstanden mit dem Anspruch. Nee, und das hat mich damals auch motiviert, ein Interview mit einem TÜV-Prüfer zu machen. Und der sagte auch, wenn du ein Auto ausbaust, wenn du vorhast, dein Auto irgendwie umzugestalten, vielleicht auch eine Wohnmobilzulassung anzustreben, dann geh vorher zu einem Prüfer und sprich mit dem durch, was du vorhast, damit der dir sagt, das mache ich, und der nimmt es dann auch ab. Mach nicht den Fehler, den ich gemacht habe, fahr hin, beziehungsweise ich habe es ja so gemacht. Ich bin hingefahren und der Typ, mit dem ich da gesprochen hatte, hatte vielleicht einen schlechten Tag. Der hat auf jeden Fall gesagt, nee, das Auto kannst du wegschmeißen, da kriegst du keinen Dreipunktgurt rein, und der Nächste hat das Ding dann durchgewunken. Da möchte ich auch gar nicht vorgreifen, aber ich finde das geil, weil am Ende des Tages ist es doch so, wir haben alle vielleicht in uns so eine Sehnsucht oder so einen Spaß oder vielleicht auch so einen Punkt, wo wir so sagen, ach, das würde ich gerne machen, aber machen wir es dann auch? Mhm. Und das ist genau dieser Punkt. Wenn wir nämlich dann sowas machen, dann macht es wieder was mit uns. Und das ist ja das Spannende. Sei es die Vorbereitung oder auch nur, was man unterwegs erlebt. Und darauf kommt es doch an.
Moin, grüezi. Grüß Gott und hallo, liebe Campingfans, Vanlifer und Podcast-Nerds. Ich begrüße euch zur 72. Folge eures Lieblingspodcasts Landy und Leute. Ich bin's, euer Rainer Schule, Alessi Landrade. Und heute ist mir dieses Wiedersehen ganz besonders wichtig. Denn ohne meinen heutigen Gast würde es diesen Podcast vermutlich gar nicht geben. Henning Pommet vom legendären Camperman-Podcast ist heute bei mir zu Gast. Er und sein Co-Host Gerd Blank haben mich damals so sehr angefixt, dass ich kurzerhand selbst zum Mikro gegriffen habe, und seither tauschen wir uns regelmäßig aus, teilen Tipps und treffen uns auf Festivals wie zum Beispiel den Vanlife Ferropolis. Henning ist aber nicht nur Podcaster, er kommt aus der Medienwelt, der Action-Sportmagazine, hat Beach-Volleyball-Teams gemanagt, Helene Fischer auf Mallorca persönlich interviewt und führt heute mit seiner Agentur Neudeutsch Unternehmen zu besserer Kommunikation. Und damit ich das direkt zu Beginn geklärt habe, der Camperman ist eigentlich ein Vierergespann. Neben Henning, Gerd und Nadine gehört auch Reinhard Achilles zum Team, zuständig für alles, was mit Technik zu tun hat. Reinhard war bereits in Folge 3 bei mir zu Gast. Also ein echter Mann der ersten Stunde, sowohl beim Camperman als auch bei Landy und Leute. Sorry, Reinhard, dass du heute im Gespräch nicht vorgekommen bist, aber Leute, er fährt mehrere Landys. Ihr versteht, warum ich ihn mag, und hier muss ich unbedingt Versäumtes nachholen. Wie aus einer lauen Sommernacht in St. Peter-Ording, einer Leidenschaft für Kommunikation und einer Flasche Rotwein ein Podcast in der 8. Saison wurde, warum er seinen VW T5 so lange fährt, bis er auseinanderfalle, und das aus tiefster Überzeugung, und was Kaffee aus der Zartwasserdube mit nachhaltigem Camping zu tun hat, das wird er uns gleich selbst erzählen. Also Leute, holt euch jetzt noch ein kühles Alsterwasser aus dem Kühlschrank, macht es euch am Laberfeuer bequem und genießt den Campfire Talk to go. Denn halb Bier, halb Limo, das ist irgendwie auch Hamburg pur. Und irgendwie passt das perfekt zu Henning. Immer eine entspannte Mischung aus Leidenschaft und Leichtigkeit. In diesem Sinne wünsche ich euch viel Vergnügen mit der 72. Folge und dem Camperman Henning Pommet aus Hamburg.
Moin zusammen, so, guten Morgen zusammen. Ich kann heute wirklich jemanden aus Hamburg begrüßen, und da ist Moin einfach angedacht. Moin Henning.
Moin mein Lieber, hallo Rainer.
Ihr kennt, der ein oder andere von euch kennt sicherlich Henning schon von den The Camperman, ein Podcast übers Camping und Vanlife und so weiter und so fort. Das sind meine großen Helden, immer noch, aber die haben mich damals inspiriert, auch einen Podcast zu machen. Henning und Gerd haben mich sogar immer mal wieder beraten. Wir haben uns auch schon zigfach getroffen. Wir arbeiten in gewisser Weise zusammen, ja, indem wir uns Tipps geben, wie zum Beispiel jetzt dieses neue Aufnahmetool Riverside, was ich seit ein paar Monaten benutze, ist auch ein Tipp vom Gerd gewesen. Henning, ich begrüße dich und ja, fange wie immer damit an. Wo kommst du eigentlich her? Wo bist du gerade?
Also erstmal möchte ich mich ganz herzlich für die Einladung bedanken, in deinem Podcast zu Gast zu sein. Ich fühle mich sehr geehrt, dass du da irgendwie so einen großen warmen Regen über mir und Gerd oder umgekehrt Gerd und mir ausgießt und freue mich sehr, dass du das jetzt schon so lange und so erfolgreich betreibst, deinen Podcast. Das finde ich richtig gut. Also bin ich ein Fan, höre ich gerne. Und zu meiner Frage, ich bin jetzt, wo du auch schon die Anmoderation in die Richtung gedreht hast, ich bin in Hamburg. Ich sitze zurzeit gerade in meiner Wohnung. Ich arbeite sowohl in meiner Wohnung als auch in einem Büro oder eben auch, wenn ich kann, aus dem Bulli.
Ja, cool, ja, sehr schön. Klasse. Gut. War jetzt auch wirklich gebürtiger Hamburger oder eher aus dem Umfeld?
Ja, das ist ja immer so ein Thema. Welche Generation in Hamburg gibt's? Ich weiß, also in mir ist das ehrlich gesagt ein bisschen zu drüber, aber es gibt in Hamburg so eine Pfeffersack-Sage, dass du dich eigentlich echter Hamburger nur nennen darfst, wenn du in der dritten Generation in Hamburg geboren bist. Das kann ich nicht vorweisen. Dafür bin ich in Hamburg geboren, also in Altona zur Welt gekommen. Dann hier durch die Viertel gezogen, also in Barmbek laufen gelernt, in Alsterdorf irgendwie die Pubertät, dann den Abi und Studium in Eppendorf und jetzt bin ich in die Schanze gezogen. Das heißt, ich bin Hamburger, würde ich sagen, durch und durch. Ja.
Hotspot sozusagen. Hä?
Epizentrum, ja, Epizentrum, ein bisschen genau. Abseits. Bisschen abseits von der Partyzentrale, aber das Gute ist, wenn am Wochenende Fußballspiele sind und ich supporte leidenschaftlich, jetzt nicht, dass mein Leben davon abhängt, den FC St. Pauli, da wird jetzt die Hälfte schon wieder ausschalten, weil die HSV-Fans sind. aber da kannst du halt zu Fuß hingehen und das ist ein Traum. Also du gehst durch dein Viertel und dann guckst du ein bisschen Fußball, danach gehst du nach Hause und das ist schon Lebensqualität für mich. Das macht Spaß, ja.
Ich war ja vorletztes Jahr dann auch ein paar Tage in Hamburg. Da habe ich dich ja auch unter anderem besucht. Und wer Hamburg kennt und als Wohnmobilist oder als Camper oder wie auch immer dort einen Stellplatz sucht, der weiß, im Hamburger Hafen, wirklich direkt an der Kaimauer, gibt es einen richtig geilen Stellplatz. Den hatte ich dann damals auch wirklich mit Blick auf die Elbe und konnte dann durch St. Pauli durch, ne, zu dir in die Schanze da reinlaufen. Das war, Perfekt. Keine Ahnung, eine halbe Stunde oder so. Ne? Also ja. Ist wirklich zentral, top. Ja. Und auch ein tolles Viertel. Also kam einem so ein bisschen wie Berlin vor, ne? Diese großen Häuser, manchmal so ein ganz kleiner Vorgarten davor, ganz viel Multikulti, ganz viel Studenten, also top. Und natürlich ganz viele Kneipen und Restaurants.
Sehr lebendig, sehr bunt. Auch der Grund, warum ich da damals hingezogen bin. In Eppendorf, das ist ja ein sehr schöner, sehr gepflegter, sehr wohlhabender Stadtteil von Hamburg. Hab da sehr, sehr gerne auch 6-7 Jahre gewohnt, aber das war mir denn zu uniformiert, das war dann so, keine Ahnung, es waren blonde Frauen mit Perlenohrringen, die Männer trugen alle die gleichen Jacken und es war mir alles so, es war so glatt gezogen und so uninspiriert und die Schanze ist genauso, wie du sagst, voller Gegensätze, voller auch sozialer Gegensätze von, keine Ahnung, dem Richter bis hin zu dem Obdachlosen und hier findest du halt eine Bandbreite durchs ganze Leben. Mhm. Manchmal ein bisschen dosiert mit vielleicht auch weniger Rücksicht auf Schönheit des Viertels. Also es wird viel gesprayt und es wird auch manchmal gar nicht so sehr Rücksicht genommen auf den Müll, den man wegwirft, weil man ist ja in der Schanze oder auf dem Kiez. Das nervt mich, je älter ich werde, immer mehr. Aber nein, das ist genau der Grund. Also hier ist das Leben, hier sind alle da. Integration wird hier auch groß geschrieben. Also da das ist einfach so, wie ich es liebe hier.
Studium dann auch in Hamburg oder warst du mal auswärts?
Studium in Hamburg, genau. Hamburger Uni, damals noch Diplom, Sportwissenschaften und Journalismus, ein bisschen Medizin. Da konnte man sich ja früher noch aussuchen, wie man sein Studium gebaut hat. Da gab es auch noch nicht den Master- oder Bachelor-Baukasten. Genau, das ist hier und in Hamburg, hat hier in Hamburg stattgefunden.
Ja, wie bist du darauf gekommen? Also was war die Idee dahinter?
War auf der Suche nach dem Ziel und das hat mich dann irgendwann gefunden. Und es war auch so, dass dieser Journalismuszweig da sich dann in der Zeit auch immer mehr rausgebildet gebaut hat. Also das ist jetzt umgezogen. Also diesen Studiengang an sich, so wie er damals war, gibt es so gar nicht mehr. Ich hatte lustigerweise vor kurzem Alumni-Treffen mit unserem Professor auch und einigen Leuten. Also ich war schon immer sportinteressiert. Ich fand auch das Thema Storytelling, Berichterstattung, sowas. Storytelling hieß das ja früher noch nicht. Da war es ja einfach nur Geschichten erzählen bzw. Berichterstattung. Ja. Und bin dann lustigerweise zeitgleich zum Studium damals auch als Freiberufler in einem Verlag untergekommen, und zwar den B&D-Verlag, den gibt es so leider auch nicht mehr. Das ist ein Verlag, da sind damals 80 Leute angestellt gewesen, und der war spezialisiert auf so Fun- und Trendsportarten, so hat man das früher genannt, Action-Sportarten. Also da gab es 12 Titel im Verlag, und zwar Snowboarden, Mountainbiken, Skiing, okay. Inline sogar, BMX, Mountainbike. Ja. Und als Dach so ein Lifestyle-Titel, der halt Blond Magazin geheißen hat, der denn diese Welten oder das Beste aus diesen Welten dann darin vereint hat und noch ein bisschen ergänzt hat um Lifestyle-Themen wie Kino, Fashion und sowas. Und okay, da habe ich lange gearbeitet, viel gelernt und im Grunde genommen da dann auch den Übergang aus der Uni in den Berufsalltag gefunden. Da dann auch früh Verantwortung bekommen, bin ich noch immer dankbar für, einen Couple-Publishing-Bereich mit aufzubauen. Wir haben dann damals die Volks- und Raiffeisenbanken als Kunden gewonnen. Wir haben ganz lange das. Ja, wir haben ein Jugendmagazin für die gemacht, viermal im Jahr. Okay. Eben auch noch andere Kommunikation drumherum geliefert. Und dann auch lange das WOM-Magazin gemacht, wer das noch kennt. Das war ja damals die Institution oder der Plattenladen, das gibt es ja so fast gar nicht mehr. Die
World
wurden ja dann
of Music,
von,
ne?
Richtig. Die wurden dann irgendwann von Karstadt Quelle übernommen. Und leider, muss man im Nachhinein sagen, ist denn aus dieser geballten Musikkompetenz, weil das war ja so ein Laden, da konntest du reingehen und hast irgendwie einen Song vorgesummt und der Verkäufer wusste genau, was du ihm da vorgesummt hast und gesagt, wenn du das magst, dann hör dir das auch nochmal an. Also es war ja richtige Koryphäen, die da angestellt waren. Das übernehmen
ohne
heute
Algorithmus dahinter, selbst, ist unglaublich.
Ja, Zeiten ändern sich. Ich fand's gut. Ich erinnere mich auch noch an Zeiten, wo ich damals meine ersten Platten gekauft habe. Der Laden hieß Traktor in Eppendorf. Da war dann meistens etwas ältere, sehr attraktive Mädels aus der höheren Stufe, und man ist da einfach nur hingegangen, um mit denen irgendwie ein Gesprächsthema zu haben. Dreh doch nochmal die Platte um. So war das halt früher. Da wurde denn die Platte umgedreht, hattest du nicht den Plattenspieler selber vor dir. Das war so meine Sozialisierung mit Musik, die findet heute anders statt. Muss nicht schlecht sein. War anders, okay. Genau. Und so bin ich da dann so reingegangen in diese Berufswelt, hab da so laufen gelernt, hab auch eine Zeit lang die Chefredaktion für ein Snowboard-Magazin gemacht, das Powderhausen geheißen hat. Da ging es um die Vorstellung der besten Skigebiete, wo man snowboarden kann. Früher war Snowboarden noch ganz neu. Das ist ja jetzt auch anders, denn Snowboarden ist ja mittlerweile eigentlich durch die Einflüsse der Kanten, also früher waren die Skier ja nicht tailliert, und durch diese Entwicklung des Snowboards sind ja die Taillenform oder der Shape des Boards eigentlich runtergebrochen jetzt auch auf die Ski, dann entstand das Carving, und mittlerweile ist ja auch Freeskiing so salonfähig. Früher gab es ja diese zwei, wir haben es immer gesagt, die zwei Tribes, so diese zwei Stämme, das sind die Skifahrer, das sind die Snowboarder, gehört ja auch zu so einer Jugendkultur dazu, sich ständig abzugrenzen. War manchmal ein bisschen anstrengend, aber gut. Das Magazin habe ich auch 3 Jahre lang gemacht mit einer großen Online-Community damals. Da wussten viele noch gar nicht, was Community ist. Da hatten wir Powder-Scouts, die in den Orten waren. Die konntest du anschreiben und fragen, ist der Schnee wirklich so geil, wie die Wettervorhersage gesagt hat. Und war eine echt sehr geile Zeit. Viel bewegt, viel gemacht, viel gelernt. Und ja, das war so. Und danach habe ich mich dann selbstständig gemacht und bin seit 10 Jahren selbstständig.
Was war dazu der Antrieb? Das muss ja wirklich toll gewesen sein, also diese ganzen Trendsportarten, da sich wirklich rumtümmeln zu können, Musikvorlieben noch mit reinzupacken, eigentlich ja eine Traumwelt für dich. Warum dann doch dort raus?
Es war im Nachhinein eigentlich gar nicht meine Entscheidung, sondern das Unternehmen, in dem ich da diese wunderbaren Welten kennenlernen durfte, wurde verkauft an ein größeres Unternehmen, an eine größere Holding. Was auch damit verbunden war, dass dort neue, ich sag mal, Verantwortliche intronisiert wurden. Und die haben leider nicht ganz verstanden, wie Jugendmarkt funktioniert, dass es da nicht darum geht, möglichst viel Geld einzusparen, indem man nur ein graues Schwarz druckt, sondern indem man wirklich Fett abliefert, hohe Kontraste, gute Qualität liefert. Wir haben ja viele Magazine gemacht und da war ich ständig in Diskussion mit denen, dass wir Lack auf dem Titel haben wollten oder irgendwie was ausprobieren, neue Wege gehen, irgendwie laut und innovativ sein wollten. Und ja, von der Seite wurde dann immer nur gegengesteuert. Wir machen den Farbauftrag weniger, wir nehmen dünneres Papier. Papier ist auch mal so eine heilige Kuh. Wenn du dir heute die Magazine anguckst, die du dann vielleicht im Wartezimmer nur noch in die Hand gedrückt bekommst, dann ist das ja fast Bibelpapier, ist ja richtig dünn, da kannst du ja durchgucken. Ja, wir hatten ja früher richtig, richtig Grammatur. Wie gesagt, es waren andere Zeiten und es war eine andere Art von Markt und auch, ich glaube, in der Ansprache von Zielgruppen, das habe ich da gelernt, hat sich nicht viel geändert. Damals waren es auch schon gewisse Codes, wie wir gesagt haben. Das heißt, du musstest gewisse Regeln befolgen, um eine Glaubwürdigkeit zu erreichen. Und das haben wir damals probiert. Und als es denn so weit kam, dass dieses Unternehmen, also der Verlag, denn da verkauft wurde, dann war denn irgendwann auch Zeit zu gehen. Und deshalb, weil es war schade, aber am Ende des Tages muss ich sagen, die richtige Entscheidung, weil es macht ja wirklich wenig Spaß, morgens aufzustehen und sich zu sagen, der Weg ist nicht der richtige, aber ich gehe ihn trotzdem, weil ich bin in dem Unternehmen. Und dann ist es super schwer, da den Absprung zu schaffen. Das war auch gar nicht leicht damals, aber im Nachhinein muss ich sagen, es war die richtige Entscheidung, ja.
Ja, kann ich aus der jetzigen Sicht sowieso voll unterstreichen.
Ja, manchmal also
mein nimmt Leben man hat sich total verändert, obwohl ich leidenschaftlicher leitender Angestellter war, muss ich wirklich sagen. Ich habe mich immer sehr wohlgefühlt, weil man ja verhältnismäßig wenig Risiko trägt. Ja. Aber letztendlich, man ist halt dauernd wie so eine, irgendwo eingespannt, so will es nicht zu dramatisieren, aber es ist dauernd dieses Eingespanntsein, pünktlich da hinzukommen, jeden Tag hinzuschleppen. Und hier jetzt in der Selbstständigkeit kann man natürlich mehr selbstbestimmt machen. Und wenn man dann sagt, ich muss jetzt heute bis 22 Uhr arbeiten, dann hat man das selber entschieden. Da macht es auch Bock, finde ich so.
Ja.
Also das ist das richtig Coole am Selbstständigsein. Ne?
Das ist so die positive Seite oder die immer rausgestellt wird, wenn man Leuten sagt, man sei selbstständig. Ach komm, du kannst doch, du bist doch selbstständig. Was die dann aber mal vergessen, und das ist, finde ich, manchmal auch die Downside, dass du halt, und den Spruch kennt jeder von uns, selbst und ständig bist. Das heißt, am Wochenende hast du dann manchmal auch nicht frei, beziehungsweise machst dir dann auch schon Gedanken, wie man denn die Sache aussteuert oder das angeht. Und es ist auch nicht so, dass da einer losmarschiert und sagt, wir machen jetzt was Neues, sondern wenn du nicht gehst, dann bewegt sich auch nichts. Und das sind so Sachen. Aber am Ende des Tages ich sag mal so, einen Weg zurück könnte ich mir auch vorstellen oder in einem Unternehmen zu arbeiten. Aber ich glaube, es kommt immer ein bisschen darauf an, dass man die Kompetenzen und auch die, ich sag mal, die innere Verbindlichkeit der Mitarbeiter sieht. Denn damals, als ich in diesem Verlag gearbeitet habe und da auch schon so ein Team unter mir hatte, da war das auch so. Da habe ich dann nicht gesagt, du bleibst jetzt aber bis 5, obwohl nichts zu tun war. Ich habe dann gesagt, du pass auf, wenn du durch bist mit deinen Beiträgen oder mit was auch immer, dann düst los, genieß den Sommer. Aber eins musst du mir versprechen, dass wenn wir hier irgendwie hängen, ne, und wenn wir hier einen Engpass haben, dann müssen wir das irgendwo wieder reinholen. Und das war dann immer so ein Agreement, was wunderbar funktioniert hat, sodass man nicht irgendwie, ich meine, jetzt hat man Homeoffice und gefühlt auch mehr Freiheiten. Und das haben wir damals schon praktiziert. Und als ich diese Selbstständigkeit da gestartet habe, war mein Ansinnen auch, immer gute Leute in einem freien Netzwerk zu organisieren. Und das überlegt man, das ist jetzt über 10 Jahre her. Da haben viele immer noch die Festanstellung angestrebt oder so. Aber ich war immer der Meinung, wenn du sehr gute Freie in einem Netzwerk hast, dann sind die viel motivierter und auch viel inspirierter, auch durch andere Jobs, die sie machen. Das heißt, da kommt dann immer wieder noch neues Know-how rein.
Ja.
Und wenn du, und natürlich ist es dann der Kneifer, es kommt der große Kunde um die Ecke, sagt, hier, Pitch, bla, und jetzt bitte das und am nächste Woche das Team zusammenstellen. Das kann ja mal kneifen, aber auch da, wenn du da Leute hast, auf die du dich verlassen kannst, und ich bin echt dankbar über 10 Jahre und auch schon davor mit Leuten zusammengearbeitet zu haben, die eben gesagt haben, die Festanstellung ist nichts für mich. Ich möchte freier sein und selbstbestimmter. Mit denen arbeite ich heute noch zusammen. Also ob das jetzt ein Lektor ist, der auf Gran Canaria sitzt oder eine Artdirektorin, die in Frankreich mittlerweile ein Haus gekauft hat, weil sie eine Surfleidenschaft hat. Das sind dann Sachen, das ist ja schon mittlerweile gar nicht mehr erwähnenswert, dass das Netz oder die Vernetzung uns da das alles ermöglicht.
Letztendlich kommt es immer ein bisschen auf die eigene Lebenssituation an. Ich meine, 35, 40-Jähriger, der sich selbstständig macht oder noch früher, hat natürlich einen ganz anderen Horizont. Ja. Und der muss vielleicht dann noch denken, vielleicht will ich mal ein Haus bauen und ich habe vielleicht dann auch Kinder. Und da kommen ja Sachen auf ihn zu. Das habe ich ja zum Glück dann hinter mir. Ne? Also ich habe alles schon erledigt und muss jetzt nur noch meinen Tag gestalten und vielleicht auch dafür sorgen, dass ein bisschen Einkommen reinkommt.
Ja.
Und das macht einfach Bock. Und auch so ein Thema, was du gerade angesprochen hast, man kann auch einfach mal was ganz anderes nebenher machen, was auch Geld bringt. Ne? Also man kann einfach mal was
ausprobieren. Ja, oder manchmal auch komplett in die Binsen geht, aber man kann was probieren. Ja, ist ja klar. Ich meine, es ist ja häufig so, dass man sagt, wie viele Leute trifft man und kennt man, die vielleicht gute Ideen haben, wo man so sagt, Mensch, cool, mach das mal. Oder probier das mal. Und ob es die eigene Courage ist oder die Lebenssituation oder Umstände, die es dann nicht möglich machen. Das ist dann halt immer so dieser schmale Grat. Auch was zu riskieren hier und da vielleicht mal mit Augenmaß und nicht blauäugig zu sein, sich gut beraten zu lassen oder ein gutes Team aufzustellen. Das macht Spaß, aber ist manchmal auch echt doof. Ne? Also ich meine, ich habe auch schon probiert, Mitarbeiter oder Teamkonstellation aufzubauen, um mal so eine feste Struktur zu haben. Ja. Und das ging gar nicht. Das hat einfach nicht funktioniert. Und dann sich hinzustellen und zu sagen, du, sorry, wir kommen hier alle nicht zusammen, ist denn schon schmerzhaft, wenn man das probiert und auch schon Zuspruch von Kunden hat und in eine Richtung marschiert, um zu sagen, nee, aber irgendwie beschäftigen wir uns nur mit uns selbst und machen nicht das, was wir am besten können, jeder für sich im Team, ne? Sondern wir probieren hier irgendwie Micromanagement auf allen Bereichen zu machen. Das kennst du mit Angeboten. Ein Angebot muss raus. Es müssen Einheiten oder Dienstleistungen und gewisse Tasks müssen bepreist werden, abgestimmt werden und dann müssen die raus. Das darf nicht lange dauern. Und wenn du dann anfängst, über jede Position lange zu diskutieren, dann ist da irgendwas nicht in Ordnung. Und das waren auch manchmal so Niederlagen würde ich jetzt nicht nennen, aber so Lerneffekte. Ne? Am Ende des Tages muss man es ja positiv sehen. Ne? Man nimmt da was mit raus und sagt sich, so mache ich es nicht wieder, weil es hat mit mir was gemacht und auch mit den Beteiligten und wir haben alle was draus gelernt.
Genau. Und das ist dann wieder sein eigenes. Also ist, dass man das wirklich für sich gemacht hat. Und auch, wenn man dann mal was erreicht hat, ist ja dann immer für einen selber auch richtig. Also, verstehst du, wenn ich für ein Unternehmen gearbeitet habe und die haben da plötzlich, keine Ahnung, ihre Gewinnmarge da erhöht, ist zwar lustig, ne? Kriegt man vielleicht sogar mal ein Lob dafür, aber man spürt das ja nicht so. Wie ich. Also ich kenne das jetzt wirklich seit einem Jahr jetzt vielleicht tagtäglich. Und man hat auch so seine dunklen Stunden, will ich jetzt gar nicht sagen, aber dass das Positive überwiegt meiner Meinung nach dann doch in meiner Lebenssituation. Ich sage es nochmal, auch liebe Hörerinnen und Hörer, will jetzt keinen überreden, seinen Job zu kündigen, aber ich kann auch keinen davon abhalten, auch im höheren Alter sagen, ey, weißt du was, das packe ich jetzt nochmal, das gehe ich jetzt nochmal an. Nein, bloß nicht die Kopf hängen lassen, sondern loslegen. Ist meiner Meinung nach eine richtig gute Situation dann letztendlich und gibt einem ein gutes Selbstwertgefühl dann letztendlich auch nochmal.
Ja, also es gibt ja auch immer diese Gespräche, wo man anfängt, über Lebensabschnitte zu sprechen, dann schwingt ab einem gewissen Alter vielleicht auch eine Art von Bilanzierung mit rein. Einige, keine Ahnung, kaufen sich dann das Motorrad und fahren zur Eisdiele und machen einen auf Midlife-Crisis. Ich bin der Meinung, das ist auch ein bisschen abhängig vom Typen. Ne? Also ich kenne ganz viele, die diese Sicherheit und diesen Verbund, diese Regelmäßigkeit beziehungsweise auch die Vorgaben, in welchem Rahmen sie sich bewegen sollen, brauchen, die sich gar nicht gerne neue Tanzbereiche suchen, um es mal so salopp zu äußern, weißt du? Und wenn du so ein Typ bist, dann, aber ich glaube, das führt auch zu weit, dass wir jetzt schon eine Art von Sinus-Milieu-Analyse, was bin ich für ein Typ und was sollte ich machen? Da gibt's da draußen ja genug Leute, die da viel besser sind als wir.
Ja. Das muss ja für sich selbst entscheiden, da hast du natürlich recht. Das ist nicht für jeden was, das ist ja ganz klar. Aber du hast dich ja dann selbstständig gemacht, hast dich da reingegroovt. In welcher Konstellation denn dann jetzt? Oder hast ja dann keinen Verlag aufgemacht, sondern du hast ja was anderes gemacht. Erzähl uns mal davon, bitte.
Ja, ich habe Ich habe natürlich diese ganze Verlagsexpertise und die Art von Geschichten erzählen, wie man sowas aufbaut, so ein Magazin. Also im Grunde genommen das Unterhaltungskonzept schon mitgenommen und dann auch weiterhin Printprodukte gemacht. Das waren Tourmagazine für die Beachvolleyball-Tour und aus dieser Beachvolleyball-Tour, der deutschen Beachvolleyball-Tour, ist dann ein Management von einem Beachvolleyball-Team geworden. Die sind dann deutscher Meister geworden und auf die internationale Tour gegangen. Also da wurde ich dann aus einem selbstständigen, sagen wir mal, Print- und Unterhaltungsexperten in dem Bereich auf einmal Manager von einem Beachvolleyball-Team. Dann haben wir Magazine begleitet für Helene Fischer, die im Rahmen dieser ganzen Personality-Magazin-Entstehung, das war mein damaliger Partner, der das Ding aufgerissen hat, das habe ich dann begleitet, wo ich dann auch das Vergnügen hatte, Helene Fischer auch mal auf Mallorca zu interviewen, wo ich im Nachhinein sagen muss, eine wunderbare Frau, eine Musik muss man mögen, will ich jetzt auch, also ich glaube, über Musik kann man jetzt auch nicht sagen, das ist die Musik, das muss jeder für sich selbst entscheiden, aber sie zu treffen und festzustellen, dass sie eine ganz bezaubernde, super charmante Frau ist, die so ganz normal und natürlich ist und natürlich, um das noch zu ergänzen, durch ihren Erfolg natürlich so wie Zwiebelschalen um sich rum hat, bis man an sie rankommt, was ich auch gut verstehen kann, weil die würde ja durchdrehen, wenn die mit jedem Fan 10 Minuten sprechen müsste. Das würde die ja, da würde die ja kaputt gehen. Nein, also Respekt, ganz, ganz toll. Und unter anderem das gemacht, dann andere Projekte auch betreut.
Vielleicht noch ganz, ganz kurz, also was ich auch an der so bewundere, ich bin jetzt auch kein Fan davon, aber das ist ja alles self-made. Das muss man der ja wirklich anerkennen. Ne? Klar, die Management oder so, aber die hat sich da wirklich hochgearbeitet auch irgendwo. Ne?
Ja, ich würde ein bisschen weitergehen. Also sie kommt ja aus dem Musical und das ist ja, wir haben ja in Deutschland eine Musical-Kultur, die ist ja unvergleichlich. Also da kommt jetzt natürlich Amerika und England, aber Deutschland und Hamburg hat ja da auch ein riesen Standing mit Stage, die ja selber auch ausbilden und so. Und sie kommt ja aus dem Musical und grundsätzlich ist die Musikindustrie, was das angeht, ja sehr undurchlässig, was Musical-Stars angeht. Entweder machst du Musical, weil das ist dann dein Genre, oder du bist Musiker. Also da gibt es so ein Glaubwürdigkeitsproblem. Sie hat es geschafft und was ich stark finde, das ist natürlich auch das Team damals mit Semmel Concerts, das sind die Tourveranstalter gewesen und auch mit ihrem Management Uwe Kantak, der erkannt hat, sie braucht gute Songwriter und auch Arrangeure, arbeitet immer noch mit ihr, der Arrangeur. Und der hat im Grunde genommen aus dem Schlager German Entertainment gemacht. Und das muss man ja sagen. Sie ist ja was Eigenes. Also es ist ja ein eigenes Produkt entstanden. Das kann auch eine Andrea Berg, und auch vor der habe ich großen Respekt, gar nicht erreichen. Sie hat so eine ganz eigene Welt. Das heißt, auf der Bühne sind ja Elemente. Also wer noch nie auf dem Helene Fischer Konzert war und irgendwie Freunde hat und guckt euch das an, das ist kurzweilig, das ist beeindruckend, da wird getanzt, da ist eine große Showband, dann ist vor allen Dingen auch ein riesen Tanzarrangement da und sie, die dann auch noch irgendwelche zirzensischen Darbietungen vollbringt. Wow. Also es ist beeindruckend und dann auch Coversongs dabei, also es ist wie so eine Revue, ja, ich glaube, das ist das richtige Wort. Und ja, das finde ich schon beachtlich und das so aufzubauen über die Jahre und sie als wirklich absolut fleißige, super talentierte Sängerin. Das war ganz großartig, das auch begleiten zu dürfen für die kurze Zeit, ja.
Schön, ja, klasse.
Ja.
So.
Hätte ich auch nicht gedacht, dass ich nochmal so über Helene Fischer schwärme.
Aber ja, da hast du mich an. Unsere Hörer interessiert sowas natürlich. und das ist dann eine Agentur, hast du praktisch gegründet.
Ja, genau, GmbH, Neudeutsch. Also
so im Grunde genommen Neudeutsch, also nicht das Wort GmbH ist Neudeutsch.
Nee. Neudeutsch ist auch,
genau.
Genau, die Agentur heißt Neudeutsch und ich sag mal so, durch das Netzwerk und durch die Expertise, die man über die Jahre angeeignet hat, ist es so, dass man, also ich vergleiche das immer gerne mal mit einem einem Tisch, da haben wir damals auch mal an so einem Konzept gearbeitet, an einem Tisch, wo du im Grunde genommen erstmal mich sitzen hast. Und dann kommst du zu mir und sagst, du, ich brauche das und das. Mhm. Und dann sage ich, okay, kann ich, beziehungsweise ich habe einen Experten, den hole ich dazu, der setzt sich dann mit uns an den Tisch. Im Grunde genommen buchst du aber nur den, der dabei sitzt und ich baue dir im Grunde genommen die Verbindung zu dem auf. Also nicht den Wasserkopf Agentur, Verwaltung, Sekretariat und Empfang, sondern eine ganz schlanke Struktur mit Experten aus meinem Netzwerk, die ich dir dann reinhole. Ob das jetzt Python-Code ist oder was auch, oder auch nur einfach HTML für eine Website. Oder, da hat man dann die Experten, mit denen man auch zusammengearbeitet hat. Und dann fängt es nämlich an, spannend zu werden, weil du denkst vom Kunden, also vom Kunden deines Kunden und nicht das, was der eigentlich will. Ich habe das ganz oft erlebt, dass ich mit meinen Kunden an einem Tisch saß und da gesagt wurde, wir brauchen das. Und dann durch die Fragen ist gar nicht so ein Assessment oder so ein Zirkus mit Ankreuzen, sondern einfach ein persönliches Gespräch, wo man dann in einer Review, also in einem Nachgespräch einfach sagt, du brauchst eigentlich was ganz anderes und guck mal, hast du da mal drüber nachgedacht? Und häufig ist es dann so, dass die sagen, ja stimmt, du hast eigentlich vollkommen recht, weil es gibt so viele Leute da draußen, die sagen, ich brauche eine Seite mit Blog und ich brauche dies und Social Media und am Ende des Tages brauchen sie einen Shopify-Shop, der nett gemacht ist und ordentlich Gas für Werbung. Also das ist im Grunde genommen immer so meine Herangehensweise gewesen, auch mit dem
ist ja Beratung. Genau was man von einem Entschuldigung, ne, aber das ist ja genau das, was ich jetzt auch oder viele andere von einem Marketing-Experten dann auch erwarten würden, dass der die Sicht meiner Kunden annimmt. Genau. Das machst du ja genau richtig, ist ja klar.
Hast du häufig, dass das die Leute es nicht verstehen.
Marketing,
ja,
ne?
Ja, es hast du, also klar, Zahlen getrieben, aber du hast es ganz häufig, dass, und das ist auch okay. Ich meine, es gibt ja, wenn man Unternehmer ist oder vielleicht auch in einer Marketingabteilung ist, Notwendigkeiten und vielleicht auch Zwänge, die man umsetzen muss, gekauft. Aber ob das dann immer die richtige Strategie ist, ist die andere Frage. Nein, das ist auf jeden Fall, wenn du so willst, eigentlich so meine Kerntätigkeit als Agentur und gar nicht so spezialisiert, sondern die Spezialisten sind da und die hole ich dann dazu und die übersetzen dann im Grunde genommen. Und ich bin natürlich auch Spezialist in irgendeinem, also klar, im Erstellen von Storylines beziehungsweise generell auch, wie kommuniziere ich eigentlich ein Produkt, was sind die Kernwerte, Entstehung auch einer Marken-DNA, das zu begleiten, das gehört halt zum täglichen Geschäft. Aber wenn es denn crazy wird, dann sage ich auch, da bin ich raus, weil ist ja Quatsch, ne? Alles kann man ja nicht können. Ja.
Du glaubst gar nicht, wie stark da jetzt die Überlappung ist zwischen meinem Brand, ne, Rainer mit AI, und deiner Tätigkeit auch, weil genau so sehe ich mich auch. Ich bin der die richtigen Leute an den Tisch holt, ne? Wir machen das natürlich jetzt nicht wirklich am Tisch, aber im Hintergrund sage ich denen schon mal Bescheid, so das und das müsste dann gemacht werden. Der eine macht die Homepage, der eine liefert den Server, der andere programmiert da was. Und darauf verlässt sich dann mein Kunde. Er hat ein Sprachrohr, ein Projektleiter, whatever, wie er das benennen möchte, Sparringspartner von mir aus auch, dass ich bei mir sind es dann ja mehr seine Prozesse, ne? Nicht seine Kunden, die habe ich natürlich auch im Blick, aber seine Prozesse, wie können wir die optimieren und wie können wir da vielleicht mit KI effizienter werden? Also es ist genau so, sehe ich mich auch. Und dann hat man verlässliche Freelancer, Partner, Kooperationspartner, whatever.
Genau.
Und dann wird da ein richtig cooles Geschäft raus, ohne, dass der Kunde einen riesen Overhead bezahlen muss.
Genau.
Das ist ja, bei der großen Agentur ist das ja so, ne?
Bei einer großen Agentur ist das so. Bei einer großen Agentur kaufst du natürlich dann auch das Renommee. Da kaufst du dann natürlich, also das sind andere Mechaniken. Ich glaube, das Agenturgeschäft sowieso, wenn du jetzt rein die Werbung siehst, hat sich ja auch sehr verändert. Dieses wir feiern uns selber findet gar nicht mehr so statt. Marken sind mittlerweile so groß geworden. Die Marken feiern sich selber und nicht die Agenturen, die dahinter stehen. Das heißt, die Bedeutung da ist auch schon, hat sich auch verschoben. Aber du, wir leben ich wohne hier einen Steinwurf entfernt von dem dann Online-Marketing-Epizentrum der OMR, die ja nun Anfang Mai hier auch wieder stattfindet. Ja. Dann ist die Stadt voll. Sensationelles Konzept.
Kurz erläutert.
Online-Marketing Rockstars, das ist ja im Grunde genommen die Messe für Online-Marketeers als auch für Marken, die sich da darstellen wollen, um mal die Brücke zu schlagen. Die Camper Boys Die waren damals großer Kooperationspartner, weil natürlich diese Messe mittlerweile so viele junge und auch, sagen wir mal, interessierte Menschen, also Millennials plus, anlockt und eben auch dort entertaint. Das haben die ganz schlau gemacht. Da gibt es ja Konzerte und Workshops und Keynotes und alles. Die haben dann natürlich probiert, ihre Bekanntheit auch zu steigern und die haben dann in der Messehalle halt ihre Flotte und ihr Angebot ausgestellt. Mittlerweile 2 Tage hier, dann Ausnahmezustand. Dann sind
und
Partys.
Camper Boys? Camper Boys noch
Camper erläutern? Boys waren, Camper Boys war ja ein Verleiher für Wohnmobile. Mhm. Und die haben sich danach umbenannt in, jetzt fällt mir der Name nicht ein. Auf jeden Fall mussten die Camper Boys Insolvenz anmelden, haben dann nochmal, nee, die haben sich umgebrandet in eine neue Marke. Und mussten dann Insolvenz anmelden, weil diese ganze Finanzierungslinie mit den Leasingfahrzeugen da nicht mehr funktioniert hat. Die haben natürlich in Niedrigzinszeiten große Flotten angeleast und dann haben sich die Leasingkonditionen verändert und so ist dann das Geschäftsmodell leider in die Knie gegangen. Das war so ein bisschen Herr Putin, der da ja gezündelt hat, der ja nun auch diverse andere Sachen. Ja, so ein bisschen in Strudel gerissen hat. Ja,
gut.
Ja.
Also das sind nicht eure Kinder.
Off-Camper, sorry. Ich ergänze nochmal Off-Camper. Ja, lustig. Wir haben mit denen auch ein Interview gemacht bei uns im Podcast. Die waren ja in München ansässig. Camper Boys meets Camper Man. Das war ganz süß. Genau, die haben sich danach Off-Camper genannt und Off-Camper musste dann die Segel streichen. Genau, so war das.
Sehr schön. Gut, so, dann haben wir schon das kurz angeschnitten. Euer Camperman-Brand sozusagen. Kurz abholen, ne? Damit die Leute, die eure Folgen nicht vom ersten Tag an gehört haben, wie ist das entstanden? Erzähl uns mal aus dem Krieg.
Ich erzähle euch jetzt von vorm Krieg. Ja, das ist 7 Jahre her und wir sind jetzt in der 8. Saison. Das klingt ja immer größer. Muss man ja auch mal, spricht man ja von der 8. Saison. Quatsch. Ja. Nein, im 7. Jahr sind wir. Wir haben jetzt, glaube ich, 238 Folgen aufgenommen. Wir produzieren über den Sommer. Wir sind ein Team, das besteht aus Nadine, unser auch Mitgründungsmitglied, die damals auch mit mir zusammen im VOM-Magazin gearbeitet hat. Nadine ist selber Musikredakteurin und mittlerweile noch ganz viel anderes. Die ist im Grunde genommen zuständig bei uns im Team für die Musik und lustigerweise über die Zeit auch von einer überhaupt gar nicht Camping-Interessierten und auch gar nicht Podcast-Interessierten zu einer brillanten Podcasterin als auch Camperin geworden. Die hat sich nämlich einen Camper gekauft mit ihrer Familie und ist jetzt fast mehr unterwegs als Gerd und ich zusammen. Also das ist eine sehr schöne Entwicklung.
Ja, habe ich auch.
Dann natürlich muss ich Gerd erwähnen, weil Gerd und ich waren ja die eigentlich dann auch Nadine überredet haben, mitzumachen. Wir haben uns kennengelernt über so eine Hunderunde, über unsere Freundinnen damals und unsere Hunde und wir waren die einzigen Jungs in dieser großen Mädelsrunde, mal abgesehen von den Rüden, die da auch noch rumliefen. Und da haben wir uns kennengelernt und uns sympathisch gefunden, haben dann auch Silvester mal zusammen gefeiert und durch eben Gerds auch Medienhistorie, der ist ja Journalist und Autor, gab es da auch immer eine Schnittmenge. Gerd Blank, genau. Und so kamen wir dann irgendwann etwas Rotwein geschwängert, barfuß. Wir haben ja diese tropischen Nächte in Deutschland nicht so oft, aber das war eine. Wir haben einfach unsere Autos in St. Peter-Ording am Strand geparkt, eine Lichterkette zwischen den Autos reingehängt, Stühle rausgestellt und eine Flasche Rotwein getrunken. Und dann kamen wir so auf die Idee, weil es war auch so kurz vor Corona, als diese Podcast-Nummer aufkam. Podcast ist jetzt salonfähig und jetzt kann man das auch wirklich machen und es überträgt. Ja, und so kam dann das eine zum anderen und auch im Grunde genommen die erste Frage auf, interessiert das überhaupt einen und können wir das? Also wollen wir das? Sind wir das? Weil wenn wir was gemacht haben in der Vergangenheit, war es in Interviews mit Menschen beziehungsweise anderen Leuten dabei geholfen, ihr Rampenlicht zu finden, aber wir selber haben uns da halt nicht reingestellt oder gesetzt. Und das war dann so ein bisschen der Start. Und es hat wirklich ein Jahr gedauert, glaubt man im Nachhinein gar nicht. Also eigentlich sind wir im 8. Jahr und in der 9. Saison. Ja, nein. Wir haben wirklich Ping-Pong gespielt. Ne? Wie machen wir es? Welche Inhalte haben vielleicht auch eine Relevanz für Vermarktung, dass man so Episoden vermarkten kann? Was können wir überhaupt leisten? Was können wir oder wo kennen wir uns auch ganz gut aus? Und so ist dann im Grunde genommen der Camperman-Podcast entstanden mit dem Anspruch, dass wir, sagen wir mal, 4 Bücher haben. Das ist so eine Struktur, an der wir uns immer so orientieren. Wir reden mit interessanten Menschen, die wir vorstellen, die wir treffen. Mhm. Jetzt in der aktuellen Episode, die ist Donnerstag jetzt gerade erschienen. Dein Podcast erscheint ja ein bisschen später. Haben wir ein Interview mit einem Fahrradfahrer, Stuart Jeffka, der ist selber mit einem Klapprad durch Ruanda gefahren und hat da Race Around Ruanda.
Genau.
Total irre.
Und ja, kann ich nur empfehlen, sehr spannende Folge.
Unheimlich inspirierender Typ und einfach nur Riesenspaß, mit dem zu sprechen. Und das ist halt so unsere People-Rubrik. Dann haben wir natürlich Orte, die wir bereisen, beziehungsweise auch Interviews mit Menschen, die an Orten gewesen sind, ob das jetzt ein Carsten ist, der ans Nordkap fährt oder auswandert oder selber Plätze, die wir besucht haben, über die wir berichten. Dann natürlich auch Gear, also Ausstattung. Das heißt, ob es jetzt der Gaskocher ist, ob es irgendwie eine Fensterverschattung ist oder irgendein Dachzelt. Das sind Sachen, die testen wir und die beurteilen wir dann und sagen dann auch Daumen rauf oder Daumen runter. Probieren, einen möglichst objektiven, unabhängigen Test dann abzugeben. Oft in Kombination, dass wir es dann im Anschluss verlosen unter unseren Hörern, sodass man im Grunde genommen dann die Sachen, die dann meistens ja nicht zurückgeschickt werden, dann im Grunde genommen einfach weitergibt an unsere Hörer. Und dann haben wir die Musikrubrik. Und da haben wir mit Nadine wirklich ganz großes Glück, denn Nadine ist dann die Frau, die am Anfang sagte, meine Stimme, das will ich ja gar nicht. Und jetzt im Grunde genommen uns immer Huckepack nimmt, wenn sie, keine Ahnung, die Foles, Johannes Oerding oder trifft und dann immer guckt, ob sie in dem Slot, den sie für ein Magazin oder für eine Online-Publikation, den sie da gebucht hat, dann vielleicht auch noch unsere Fragen mit unterbringen kann. Also eine ganz tolle Symbiose, klappt nicht immer, aber da haben wir schon wirklich sehr, sehr interessante Gespräche. Ob das jetzt der Leadsänger, der Paul Smith von der Maximo Park, die gerade auf Tour waren. Also da ist ein ganz bunter Strauß entstanden und das ist so, würde ich nicht sagen, unser Alleinstellungsmerkmal, aber das ist so ein bisschen so ein Promi-Faktor, den wir damit einbauen, den wir auch bewusst gewählt haben, um uns da so ein bisschen, auch unsere eigene Musikleidenschaft da mit reinzuheben, weil auch wenn du jetzt ein Musikthema in einem Podcast bedienst, wirst du ganz viele Leute ausschließen, die diese Musik doof finden und vielleicht dann auch ausschalten.
Ja.
Und wir hatten auch keine Lust, da so eine 0815 Vanlife Soundtapete, am besten so, was fällt einem da sofort ein? Singer-Songwriter, Gitarre, Lagerfeuer. War es nicht, sondern Doc Che war eine Band, die aus Kambodscha kam, die eingeladen wurde von Wacken und dann dort auftreten durfte und so ein Forum bekommen hat. Die hat Nadine interviewt. Die Musik ist unhörbar, für mich zumindest, aber die waren trotzdem bei uns im Podcast, weil die Geschichte so geil ist. Und darum geht's halt. Ne? Also wir wollen da Geschichten erzählen, inspirieren und in dann 45 Minuten bis 60 Minuten das Ding auch nicht überdrehen, sondern Themen anreißen, weil wir wissen ja alle, wenn wir irgendwas entdecken oder Bock drauf haben, dann steigen wir selber tiefer ein. Ein Eingriff zum Handy, einmal in die Shownotes, dann den Link angeklickt und dann geht ja der ganze Fächer auf. Und das ist so unser Ansatz. Inspirieren, anregen, informieren, unterhalten, aber alles so ein bisschen in der Kürze auch, ne? Also es ist ja, man kann ja einen 3-Stunden-Podcast machen, aber ob der jetzt 3 Stunden lang wirklich auch inhaltlich geil ist, ist die Frage. Und darum probieren wir uns da so ein bisschen zu limitieren, das Ding ein bisschen kürzer zu machen. Ja.
Genau, Henning. Also ich kann das wirklich euch Hörerinnen und Hörern da draußen nur allerwärmstens empfehlen. Mir gefällt das schon von der allerersten Minute an, genau dieser Mix. Ja, also ich hole da mal ein bisschen aus, so damit du mal aus der Hörerschaft mal ein bisschen was mitbekommst. Diese Musik, ja, da sind so viele Dinge dabei gewesen. Da waren irgendwelche Bands aus Schottland oder sonst was Hamburg auf dem Festival und Nadine ist dahin, hat die interviewt. Ja. Habe ich noch nie vorher von gehört. Ihr kanntet die, ich natürlich nicht. Seitdem höre ich sie ab und zu. Ne? Also dann eine Story muss ich auch noch erzählen. Ihr habt jetzt über den Winter hin über den Winter hin habt ihr ein paar Folgen nochmal herausgekramt. Und da war Thomas D. Ja? Ja. Der war vor Jahren bei euch im Podcast. Der ist ja auch passionierter Camper, hat ein Wohnmobil, ist doch ein Jahr lang mal durch, was weiß ich, Deutschland, Europa, sonst wo gefahren, hat die Fantas mal für eine Zeit lang verlassen und war dann bei euch im Podcast. Und dann habe ich recherchiert, wann war das genau? Denn an dem Tag, als ich diesen Podcast vor 4 Jahren, glaube ich, war es, gehört habe, habe ich beschlossen, Vegetarier zu werden. Das ist so geil gewesen für mich, dass ich jetzt genau wusste, also an dem Tag, so irgendwie im September war das, weil Thomas D. ist schon seit ewigen Zeiten, Gerd ja auch, Vegetarier. Ja. Und damals ging mir das richtig nahe, dass ich Blödmann damit nicht früher angefangen bin. Weil das war in den 80ern, als ich Student war, war das schon gang und gäbe zu sagen, Leute, esst weniger Fleisch. Also das war für mich ein tolles Erlebnis auch, ist in mein Leben so richtig reingestrahlt. So, und dann, wenn ihr eure Gears, hast du es genannt, eure Teile, Gadgets und sonst wie vorstellt, die irgendwie zum Camping gehören.
Ja.
Ich habe so viele Dinge von euch gehört, eure Erfahrungen, ne, die dann in der Regel positiv waren, sonst hätte ich es nicht gekauft, aber ich habe es dann gekauft. Das waren Kleinigkeiten wie dieses Zirbenöl,
ja.
So ein Zirbenöl mit einem kleinen Holzteil. Das Holzteil hängt bei mir am Spiegel, ist natürlich ein Hirsch. Freut mich natürlich hier das Schwarzwandsymbol. Das träufeln wir dann immer so 1-2 Tropfen drauf. Und dann ist das im Auto, als wärst du in einem Blockhaus. Ja,
besser als jeder blöde Duftbaum. Ja, das ist total schön, dass du das sagst.
Oder meine Sitze, das ist nochmal ein altes Wohnmobil, ja. Die Sitze waren nicht mehr so schön. Da habe ich mir bei Drive Dressy diese Bezüge machen lassen. Die sind richtig geil, die sehen cool aus, die sind schön bunt und
geile
so.
Geile Qualität. Also,
ja, richtig. Und das ist ja das, was so ein Podcast dann noch ausmacht. Da würde ich dich aber gerne nochmal zu fragen, das sind ja dann Gadgets, die ihr testet, die habt ihr vielleicht auch zugeschickt bekommen, aber ihr bekommt jetzt nicht extra Geld dafür. Ist das richtig?
Wenn wir Geld dafür kriegen, dann weisen wir das als Werbung aus. Das ist ja klar.
Genau.
Also dann sagst du, gesponsert von, oder es ist, wie gesagt, häufig so, dass uns die Sachen zugeschickt werden und wir die dann weiter verlosen. Das ist so unser Anspruch an Glaubwürdigkeit in dem Bereich. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Es ist sowieso, ich sag mal, mit einem Podcast Geld zu verdienen, da musst du ja schon auch die Grenze ganz klar ziehen und sagen, findet nur statt, wenn es eine Bezahlung dafür gibt. Die Themen, die wir vorstellen, sind Sachen, die wir entdecken und die wir selber gerne mal vorstellen wollen, schreiben die Leute an und sind der Meinung, dass das Sinn macht. Das ist dabei dann auch so, dass wir diese Tests dann natürlich auch ein bisschen aussteuern nach, guck mal, Gerd ist zum Beispiel aufgrund seiner Historie der totale Technik-Geek. Der steht auf so Sachen, die würde ich mir selber nie kaufen. Und er sagt, das möchte ich mal vorstellen. Ob das jetzt eine Box ist, die irgendwie noch Verstärker anschließen kann. Es muss immer Bluetooth sein, ist bei uns schon Running Gag. Aber das sind so Geschichten. Und häufig haben wir lustigerweise auch immer beziehungsweise so ein Feedback über unseren E-Mail-Kanal oder auch über Instagram. Dass gesagt wird, boah, das ist ja aber so teuer. Und dann sagen wir, ja, manche Sachen sind teurer, aber, und das ist genau auch unser Anspruch und das ist für uns auch so die Gleichung, was Nachhaltigkeit angeht, Qualität hast du halt auch ein bisschen länger. Und was ist nerviger als so ein Campingstuhl, den du eine Saison trägst oder sitzt und dann wegschmeißt, weil dir das Ding einreißt oder das Gestänge wegknickt.
Ja.
Und das ist halt so der Punkt. Wir haben da häufig so dieses, auch bei uns intern das Gespräch, kann man das vorstellen, wenn das so und so viel kostet? Aber das ist halt so ein bisschen unser Punkt, denn ich habe auch die Erfahrung gemacht, als ich angefangen habe, so ein bisschen mehr Wochenenden zu verbringen im Wohnmobil, dass ich mich manchmal so geärgert habe, dass ich Summe X für Y ausgegeben habe, obwohl Z jetzt noch immer in Betrieb gewesen wäre. Weißt du, das ist so, ja, so die Erfahrung.
Klar, kann ich nur 100%, will man ja auch nicht mehr wegschmeißen. Da muss man sich jetzt klar werden. Da muss man halt was kaufen. Ist nicht ein Garant, muss man natürlich auch immer sagen.
Nee, das stimmt.
Steuer hält ewig, ne? Gerade so Markenprodukte sind manchmal echt enttäuschend. Aber das meine ich ja, wenn man dann eure Erfahrungen damit, ihr seid dann eine Saison mit durchgestartet, die Sache ist noch in Ordnung und taugt noch, dann braucht man das nicht selber testen. Das wollte ich ja damit sagen.
Ja, das haben wir auch wirklich ganz oft erlebt, dass wir, also danke nochmal für dein Feedback, das ermuntert uns natürlich auch weiter, da Sachen so weiter zu testen. Mhm. Wir haben das ganz oft erlebt, dass wir, wenn wir unterwegs Hörer getroffen haben, das kommt nicht so häufig vor, die dann gesagt haben, guck mal hier, habe ich bei euch im Podcast gehört, habe ich mir gekauft, bin total happy damit. Also es ist auch so, dass man, es gibt draußen so tolle Produkte, ja, es gibt sensationelle Produkte, es gibt aber dann auch wieder so geile Nischen. Gerd hat zum Beispiel so eine wirklich unglaubliche Kühlbox rausgekramt. Die sieht aus wie so ein Rimowa-Koffer. Ja, viel zu teuer, aber so ein Ding, wo du so sagst, entweder, also erstmal nur zum Angucken ist das der Hammer, ne? Ja. Aber so eine sowas, also wir sind auch immer auf der Suche nach so einen exotischen Geschichten, die auch manchmal ein bisschen spinnert sind und wo man dann so einen Kauf auch gar nicht ernst meinen kann, ne? Also durchgedrehten Kram.
Hab ich auch schon,
aber das sind halt so Sachen, eben auch Inspiration, ne? Also wenn man guckt, dass man da dann vielleicht auch sich da irgendwas gönnt, an dem man wirklich 10 Jahre Spaß hat, weil es eben nicht nur eine Lampe ist, sondern auch irgendwas kann, worauf man Bock hat, ob das Musik spielen kann oder keine Ahnung. Ja,
ja. Und da kann ich auch wieder nur an Hörerinnen und Hörer appellieren, die dann auch ein Business haben, in dieser Richtung, in irgendeiner Art mit Camping und Outdoor oder sonst was zu tun haben, sich auch mal bei solchen Podcasts zu melden, weil meine Gäste, ich habe ja dann schon einige gehabt, die ist ja nur ein Interview in Anführungsstriche, der dann seine Produkte, sein Produkt, seine Leidenschaft da letztendlich auch vorstellt. Und da haben einige mir hinterher berichtet, dann sind auch bei dem die Verkäufe hochgegangen. Weil es ist einfach so, ich vertraue dem ja auch, ne? Der erzählt mir das offen und ehrlich. Natürlich weiß er auch, dass da irgendwo Leute zuhören, aber da wird ja nichts getürkt oder so, sondern wir haben ja ganz offen drüber gesprochen und wie die sich da reingefuchst haben, wie das entstanden ist, das Business. Und das hat die Leute dann, das hat Vertrauen erzeugt und dann haben die das bei dem bestellt, ja. Oder bei ihr.
Wenn du ein bisschen was darüber erfährst und auch merkst, was für eine Leidenschaft dahinter ist. Es gibt zum Beispiel Unfold Outdoor, das ist ja so eine Decke, die aus PET-Flaschen gemacht wird, eine Teddy-Decke. Sensationelles Produkt von einer Textil, jetzt darf ich nichts Falsches sagen, von einer Textilingenieurin ist das, glaube ich. Die hat so ein Verfahren entwickelt und mit der habe ich auch ein Interview gemacht allein die Decken sind so geil, dass man sie vorstellen möchte. Dann noch die Geschichte dahinter, dass sie es gewagt hat, sowas zu starten, den ganzen Prozess aufzusetzen und jetzt damit im Grunde genommen am Markt ist. Und das Lustige ist, wenn sie dann das Feedback kriegt, die haben so geile Druckknöpfe, da kannst du dann so eine Art von Schlafsack draus machen oder Polchen, so ein Cape. Das kann man so ganz schlau zusammenkneifen. Sollte man nicht, wenn es zu kalt ist, nutzen, habe ich auch schon, weil ich meinen Schlafsack vergessen habe und das war die räudigste Nacht, die du dir vorstellen kannst. So warm ist die Decke dann nicht, aber die ist halt geil, um draußen so ein bisschen sich einzukuscheln. Ja. Und dann wurde sie doch wirklich gefragt, nachhaltig dies, das, ob denn auch diese Metallknöpfe nachhaltig und recycelt seien. Nein, musste sie dann sagen, nein, ist sie nicht. Und dann kam sie in so eine Diskussion, dass nur 98% der Decke eben recycelt sind. Also auch interessant. So, und das finde ich halt immer wieder spannend. Und ich glaube, das macht dann auch so eine Marke irgendwann aus, wenn du ein bisschen mehr darüber erfährst und die, vor allen Dingen die Motivation, die dahinter steht. Wir haben jetzt zum Beispiel auch vor kurzem, muss ich ja sagen, weil der Podcast ja ein bisschen später erscheint, Kaffee in der Tube, also so in der Zahnpastatube, 2 verschiedene Sorten, einmal schwarz und einmal gesüßt. Wenn du jetzt mit dem Fahrrad unterwegs bist und deinem Tarp, und das ist ja auch eine Zielgruppe, die wir ansprechen,
Ja.
Dieses Jahr, was wir jetzt anstreben, 26, ist zum Beispiel voll im Thema, wir fahren mal wieder mit dem Zelt los. Natürlich auch mit dem Wohnmobil, aber auch mit dem Zelt. Und dann hast du so eine Tube dabei, musst einen Kocher dabei haben. Wasser findest du immer überall. Und dann hast du halt nicht den Kaffee, die Kaffeehandmühle dabei oder das Pulver, sondern hast es mal in der Tube und der schmeckt sogar richtig gut. Also sowas rauszufinden und dann auch einfach mal zu testen und vorzustellen. Das macht uns halt einfach auch einen Riesenspaß. Ne?
Genau, das ist auch so ein Stichwort. Ich habe damals diesen Black, heißt der, glaube ich, so ein Mokka, ne? Ganz fein pulverisiertes Zeug, also eine ganz kleine Dose eigentlich, die haben wir immer noch. Weil wir dann, wenn wir keinen Bock haben, heißt Wasser brauchst du ja toll, muss ich schon machen, aber du musst halt nicht die Kaffeemaschine rausholen. Und du kannst es wirklich eins zu eins, das heiße Wasser rein, das Pulver da rein, also einen halben Löffel, dann hast du einen richtig schönen.
Die sind gut.
Richtig schön Creme, hätte ich fast gesagt. Ne? Das sind so Produkte, ich sag's nochmal, wäre ich nie drauf gekommen, das im Internet zu suchen. Ja. Habe ich mir dann aber sofort bestellt, weil das einfach als Notlösung im Auto wenig Platz wegnimmt und perfekt funktioniert.
Pack ist sowieso ein Riesenthema, Packmaß, ja. Das ist Nummer eins, da muss man immer drauf achten. Da fallen manche Sachen auch hinten runter und. Aber nein, aber du bist ja mittlerweile auch viel unterwegs und wir sehen uns ja auch auf Events. Insofern, das sind ja dann auch unsere Inspirationsquellen, wo wir dann in Kontakt mit solchen Leuten kommen und wo wir dann eben auch solche Sachen mal ausprobieren oder ins Gespräch kommen. Sowas denn mal zu testen, genau.
Und deshalb müssen wir noch mal kurz auf dein Gefährt kommen, weil das kennt natürlich nicht jeder, der jetzt nicht regelmäßig die Camperman hört. Was fährst du denn?
Ja, also mein Gefährt ist seit Jahren ein VW T5, Baujahr 2008, 2,5 Liter, 5 Zylinder. Mhm. Der hat die große Maschine, der ist geschaltet, der hat 6 Gang und ich habe den damals aus einem Leasing rausgekauft bei der Telekom, da ist er Langstrecke gefahren und das war ein Kastenwagen. Also der war hinten, da war nichts, der hatte eine Trennwand drin, der hat vorne nicht die Doppelsitz auf der rechten Seite den Doppelsitz, sondern einen Einzelsitz gehabt. Der hat ein Tempomat. Das heißt, der wurde, glaube ich, von der Telekom genutzt, um irgendwelche Lieferungen auf schnell, so spezielle Lieferungen auf schnell auf der Straße zu transportieren. Das Ding gekauft, guter Preis damals, den dann so gefahren und damals mit meiner Freundin probiert, den dann im Grunde genommen zum Wohnmobil umzubauen. Dann eine Sitzbank gekauft bei einem Hersteller, der hier in der Nähe sitzt, die auch TÜV abgenommen war. Und dann fing das Problem nämlich schon an. Der hat eben nicht, wie die meisten heute, unten diese Sitzschienen, wo du so mir nichts, dir nichts, mal kurz was reinklicken kannst. Und dann hast du da noch einen Küchenblock, den klickst du unten rein. Da gab es nichts zu klicken. Da musstest du bohren. Und bohren bedeutete an der Stelle, der TÜV wollte auch, dass die Mutter, die du unten verbaust, auch mit einer Niete gesichert ist. Das heißt, falls sie sich löst, sie dann nicht auf der Autobahn irgendeinem in die Windschutzscheibe springt. Also da fing es dann an. Dann 3-Punkt-Gurt hinten anbringen. Beim TÜV-Prüfer gewesen. Oh, der mir auch noch gesagt, du, das Auto, das, da musst du hinten alles auftrennen und einen riesen Bügel einschweißen, sonst wird das nichts. Und ich war total deprimiert und total desillusioniert. Dachte, das kann uns doch nicht sein. Um dann herauszufinden, dass es von Raimo eben ein Winkel- und ein Dreipunktsystem gibt, was du auch oben mit Stahlnieten, eben nicht normalen Alu-Pop-Nieten, sondern mit Stahlnieten, wo du richtig Power brauchst, eben auch oben in den Rahmen einsetzen kannst. Das wusste der natürlich nicht. Das hat mich denn damals motiviert, warte mal ganz kurz. Ich habe ja einen Hund, das weißt du auch, das wissen vielleicht auch die, die mir zuhören, die Rosi. Und die Rosi fängt immer dann an Sachen rumzukauen, wenn ich einen Podcast aufnehme. Und sonst kaut sie an diesem Knochen nicht rum, den muss ich hier jetzt kurz wegnehmen. Sorry, okay, Rosi, kriegst du gleich wieder. Nee, und das hat mich damals auch motiviert, ein Interview mit einem TÜV-Prüfer zu machen und dann auch festgestellt, also das kam später mit dem TÜV-Prüfer, jetzt schweife ich ein bisschen ab, aber der sagte auch, wenn du ein Auto ausbaust, wenn du vorhast, dein Auto irgendwie umzugestalten, vielleicht auch eine Wohnmobilzulassung anzustreben, dann geh vorher zu einem Prüfer und sprich mit dem durch, was du vorhast, damit der dir sagt, das mache ich und der nimmt es dann auch ab. Mach nicht den Fehler, den ich gemacht habe, fahr hin, beziehungsweise ich habe es ja so gemacht, ich bin hingefahren und der Typ, mit dem ich da gesprochen hatte, hatte vielleicht einen schlechten Tag, der hat auf jeden Fall gesagt, nee, das Auto kannst du wegschmeißen, da kriegst du keinen Dreipunktgurt rein. Und der Nächste hat das Ding dann durchgewunken. Ja, und dann bin ich mit der Karre halt, mit der Sitzbank, alles nicht schön verkleidet, der Boden auch irgendwie relativ einfach mit so einer Gummimatte noch. An der Seite habe ich mir so einen Holzkasten eingebaut und mit dem Ding bin ich dann ganz lange rumgefahren und peu à peu habe ich dann investiert und jetzt ist er mit einem Dachzelt hinten mit einer schönen, also ein schöner Moduler Einbau bei Mobivan gekauft und auch ein Boden und Drehkonsole für den Beifahrersitz. Also ja, ich bin jetzt eigentlich so, dass ich sage, der hat jetzt auch so ein Niveau und so eine Optik, die ich sehr schön finde und mich auch super wohlfühle in der Karre. Ja.
Sehen wir dich denn auf dem Vanlife-Festival Ferropolis?
Das unter anderem ist geplant, wobei bei den Spritpreisen muss ich ja mal überlegen, ob man nicht dann vielleicht doch irgendwie mit der Bahn kommt. Ja, also Vanlife Ferropolis, Grüße gehen raus an Kalle, ist auf jeden Fall einer der Termine, der bei mir ganz fest im Kalender steht. Da sind aber noch einige andere, also Caravansalon ist natürlich auch nochmal so ein Thema, wo man hinfahren sollte, wenn man sich für den Bereich interessiert. Dann gibt es eine schöne Veranstaltung auch in Hannover, Vanlife und Camping Festival im Mai. Also ja, Vanlife Ferropolis wird es auf jeden Fall sein. Rosi.
Genau. Sorry. Also Henning hat einen schwarzen TD5. Also wenn ihr den mal da irgendwo suchen solltet, nach weiß oder so, braucht ihr da nicht schauen.
Genau, der ist schwarz und hat auch, genau. Ja.
Klasse. Was ist so im Nahbereich bei euch im Fokus? Jetzt auch vielleicht beruflich noch oder was habt ihr mit dem Podcast noch vor in diesem Sommer?
Also es sind ein bisschen ungelegte Eier und darum fällt es mir schwer, das jetzt anzusprechen. Wir haben, ich sag mal, 2 oder 3 sehr schöne Sachen gerade in Vorbereitung, die allerdings noch von ein paar anderen Sachen abhängen. Und da kann ich eigentlich nur darauf verweisen, dass jetzt hier die ganz geschickte Eigenwerbung, uns irgendwie zu folgen.
Ja, genau. Ist
auf, gut. Auf Instagram, da heißen wir The Camperman oder eben den Podcast zu abonnieren, den es genauso wie deinen überall gibt, ob das Apple oder Spotify oder Deezer ist. Also folgt uns da und dann würde ich gerne da mehr erzählen oder eben mit dem Team auch mehr erzählen, als jetzt hier irgendwie ungelegte Eier zu erzählen. Aber da ist ein bisschen was am Start. Wir haben ja letztes Jahr mit einem Upturn begonnen, also sprich dem Ende der Campingsaison im September. Wir sind in Oktober reingekommen, wo wir hier so eine Barkassentour gemacht haben. Das so ein Event möchten wir dieses Jahr auch wieder machen. So viel kann ich erzählen und der Rest, wenn es soweit ist.
Ja, genau. Und was ja dann auch schon in der letzten Folge war, dass sich Gerd vorgenommen hat, dieses Jahr mehr zu zelten, hast du vorhin auch schon angedeutet, und das Ganze dann auch noch mit einem Lastenrad oder was Ähnlichem zu die Herausforderung noch ein bisschen höher zu schrauben. Ich bin auch da gespannt, was da
passiert. Das ist ein super schönes Projekt. Ich glaube, das ist schon lange in Gerd und der wird jetzt, ich habe vor kurzem gerade mit ihm erst drüber gesprochen, dass das nimmt ganz konkrete Formen an und da wird er dann, denke ich, auch in der nächsten Folge schon mehr drüber berichten und auch über seine Route, die auch immer ein bisschen variiert. Also von da möchte ich auch gar nicht vorgreifen, aber ich finde das geil, weil am Ende des Tages ist es doch so, wir haben alle vielleicht in uns so eine Sehnsucht oder so einen Spaß oder vielleicht auch so einen Punkt, wo wir so sagen, ach, das würde ich gerne machen, aber machen wir es dann auch? Mhm. Und das ist genau dieser Punkt. Wenn wir nämlich dann sowas machen, dann macht es wieder was mit uns. Und das ist ja das Spannende. Sei es die Vorbereitung oder auch nur, was man unterwegs erlebt. Und darauf kommt es doch an. Das ist ja genau wie so ein Campingausflug übers Wochenende nach St. Peter-Ording oder wo auch immer hin. Da passieren ja unterwegs Sachen. Man trifft Leute, man sieht Sachen. Das verändert ja auch schon wieder die Perspektive. Und darum ist es ja so geil. Und ich finde, Gerd, der so sagt, ich gehe jetzt mal wieder back to the roots, so wie ich damals campen gefahren bin, nämlich mit einem Zelt und einem Fahrrad, finde ich super.
Ich auch.
Ja. Voller Support.
Und da muss ich meinen Kumpel hier, auch einen Berater, einen Coach zitieren. Machen versetzt Berge. Also du musst da einfach loslegen. Also Gerd ist ja so anscheinend ein sehr akribischer Planer. Ja. Ist vielleicht auch nicht schlecht, ja. Aber gerade die Sachen, die man dann vielleicht vergessen hat oder die einem dann passieren oder pannen, das sind doch nachher die Anekdoten, die man dann erzählt. Das ist was Unvorhergesehenes, ne? Ist doch klasse.
Ja, es kann auch sehr schmerzhaft und sehr nervig sein. Kommt immer darauf an, in welcher Konstellation man unterwegs ist. Aber ich muss sagen, das hat mich das Campen auch gelehrt, dass die, das ist wieder so abgedroschen, die Reise das Ziel ist. Aber es war am Anfang so, als ich angefangen habe mit dem Campen, Gott, habe ich da Klamotten und Kram mitgenommen. Und mittlerweile ist es so, man hat eine Tasche, die ist an Bord, man hat den einen dicken Pulli dabei, die Mütze. Natürlich irgendwie Wechselkleidung, aber man reduziert es aufs Wesentliche und das ist ja auch das, was ich so schön finde, diese Entschleunigung und dieser Eskapismus von dieser Überversorgung. Ich erzähle es immer gerne, ich erschrecke mich dann immer fast, wenn hier bei mir im Kühlschrank das Licht angeht, weil das irgendwie so alles so mich, also so elektronisch ist. Ich mag es dann, keine Ahnung. Genau das Gegenteil beim Campen. Und das ist ja dann Zelten nochmal einer oben drauf. Ne? Ja.
Und wenn man dann im Dunkeln im Camper die Sachen findet, im Dunkeln, also auch T-Shirts oder so.
Champions
oder andere Gegenstände. Ich fühle mich da wie so ein Kind manchmal auch. Ne? Wir haben Kinder, als Kind haben wir ja gerne mal das Bude gespielt, hieß das. Hat man sich Decken über die Tische und Stühle gehängt und hat man darunter irgendwas gemacht. Und das, ich finde das klasse. Das ist mummelig, das ist genau back to the roots. Man fühlt sich wohl. Ich sag's nochmal, das ist so ein Kindheitsgefühl auch irgendwo. Und wir lieben ja auch unseren kleinen Camper. Wir brauchen kein großes Wohnmobil. Und deshalb finde ich es auch klasse. Deshalb habe ich dich auch nochmal gebeten, hier mit dabei zu sein. Auch wenn du keinen Defender fährst. Ich fahre ja auch beides, ja, Bulli und Defender.
Ja,
das passt
danke. Super.
Ne? Ja. Mal so. Und wir sind ja markenoffen.
Ja, ich kann eigentlich nur darüber berichten. Ich finde so Offroader und generell das Automobilkonzept, wobei sich in meiner Wahrnehmung ja der Markt gerade extrem verändert. Jetzt sind wir vielleicht so an dieser Klippe weg vom Verbrenner hin zu Elektro, was ja auch Zeit wird, sodass der ganze Markt ja auch so ein bisschen im Durcheinander geraten ist. Okay. Oldtimer-Markt ist jetzt schon eingebrochen, so Klassiker werden immer noch hoch gehandelt. Spannend wird auch zu sehen sein, wie es sich denn mit diesen ganzen großen Overlander- oder Geländefahrzeugen verhält. Aber ich bin auch ein totaler Fan von diesen Autos. Ich meine, wir sind groß geworden mit der Camel Trophy, wo diese Autos irgendwie, es wurde eine Zigarette darüber verkauft, aber es wurde auch das große Abenteuer. Genau das, worum, also im Grunde genommen das Mikroabenteuer, was wir jetzt haben, du bleibst mal irgendwo im Sand stecken und dann gibt es ja nun in Hamburg auch sehr viele, die sich dann für viel Geld Sandbleche kaufen und damit das dann nicht wieder passiert, aber diese kleinen Herausforderungen, die machen es doch aus und irgendwie das haben wir doch eine Sehnsucht in uns, unseren Mann zu stehen oder sowas zu bestehen oder auch unsere Frau. Und von daher fand ich diese Geländefahrzeuge auch immer geil, aber hat sich bei mir nie ergeben und jetzt ist, glaube ich, der Zug auch abgefahren. Ich werde mein, wie wir ihn nennen, Bussi, jeder hat ja so seinen Namen, du bist ja mit der Landratte unterwegs, den werde ich jetzt fahren, bis er auseinanderfällt und ich bin auch dankbar, dass ich den habe, weil vom Aufbau ist der halt noch, der ist von innen lackiert, der ist astrein konserviert, das ist noch einer der mechanischeren, würde ich sagen, im Vergleich zu den sehr hübschen.
Der Motor ist natürlich top. Der Motor ist super, das ist ja der gleiche wie meiner, nämlich der Fünfzylinder. Die Nachfolger hatten dann ja diesen Vierzylinder, der war anscheinend am Anfang erst zu klein, haben sie, glaube ich, ein bisschen größer gemacht, hält aber immer noch nicht.
Ja, das Problem bei dem Motor ist...
Der Motor ist super, ne?
Ja, Öl. Muss man ein bisschen aufpassen, Ölwechsel. Ich hatte jetzt auch gerade Probleme mit dem Turbo und jetzt ist noch das AGR-Ventil, also der Abgaskrümmer, wo das Abgas gekühlt wird, defekt. Da habe ich auch schon das Ersatzteil bestellt. Das wird jetzt am Wochenende eingebaut. Nein, aber das ist, gebe ich dir recht, ist eine tolle Maschine, die, wenn man den Soft fährt, auch nicht so viel verbraucht. Und darum geht es ja auch. Und ich fahre den ja sowieso, auch wenn es hochkommt, fast nur am Wochenende, weil in Hamburg habe ich einen Hund, gehe zu Fuß oder mach's anders.
Ja klar. Nee. Also das ist schon eine feine Sache, die auch wir sagen uns auch, da kann man auch damit dann noch in Urlaub fahren, weil er einfach nicht so groß ist. Ne? Also beide Autos, auch den Land Rover, der verbraucht ja nicht mehr. Wir fahren ja immer nur 100. Ne? Man muss sagen, zwischen 100 und 120 liegen Welten im Spritverbrauch.
Ja.
Habt ihr auch in der letzten Folge gehabt. Und das finde ich klasse. Und man muss dann ja auch nicht bis durchbrettern. Man fährt schön langsam, macht nach 4-5 Stunden schon wieder den ersten Halt und solche Dinge. Das finden wir einfach richtig spannend an dieser
Art. Ja, das ist ein anderes Reisen. Ich glaube, wenn du einen Urlaub so planst, dass du die maximale Erholung, die maximale Zeit an deiner Destination verbringen möchtest, weil der Ort vielleicht auch ein super geiles Clubhotel ist und auch viel Geld kostet, dann verstehe ich jeden, der sagt, ich möchte schnell da sein, aber das deckt sich halt nicht mit dem, mit, sagen wir mal, dem Camping oder eben dem Fahren eines solchen historischen Fahrzeugs. Da musst du anders rangehen, sonst drehst du durch, sonst kriegst du einen Knall. Und Gerd ist ja selber auch ganz lange in Oldtimer gefahren, so ein Karmann,
ja.
LT. Und da war es auch so, dass er auch gesagt hat, da brauchst du Kasseler Berge, machst du drei Kreuze, wenn du die überstanden hast, weil du da fast gar nicht hochkommst.
Ne? Ja, wir hatten auch mal ein LT, wir mussten auch mal nach Paderborn hoch. Also andere. Ja. Nee, das war schon. Und Henning, ich finde es auch richtig toll, dass du auch diese Haltung hast, an diesem Auto so festzuhalten. Ich liebe das auch. Diese Geschichten, die man darin erlebt hat, das ist dann ja immer auch da mit dabei.
Total.
Verstehst du, was ich meine? Das neues Wohnmobil, wird jeden Tag. Der Verlust ist ja Wahnsinn, ne? Tagtäglich, Monat für Monat, Jahr für Jahr. Und immer wieder Neues zu kaufen, nur damit man Neues hat. Mir macht das viel mehr Spaß, in ein altes, was ich schon seit Jahren benutze, einzusteigen und dann wieder zu denken, ach ja, guck mal, damals das. Ich habe sogar so eine kleine Liste in meinem Womo, wo ich dann schon überall war, damit ich, ach ja, guck
mal. Ein Logbuch.
Ja, nee, nur so eine ganz kleine Liste. Man sieht, ach, guck mal, ja, vor 6 Jahren sind wir dann in Rumänien gewesen oder wenn. Ach ja, oder als wir in Rumänien waren, was war denn das? Dann kann man nachgucken in dem und dem Jahr. Also das ist auch immer ganz lustig. Ich liebe das. Also, und das ist, glaube ich, auch vielleicht ein ganz nettes Schlusswort so oder eine schöne Schlussrubrik, dass wir hier zum Ende gekommen sind. Die Stunde ist rum.
Ja.
Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Flug, ja.
Und es ist auch nochmal ein schöner Einblick, hoffentlich dann auch für meine Zuhörer und Zuhörerinnen, den Camperman-Podcast etwas näher kennenzulernen. Und ich freue mich, dich dann auch im Sommer in der Nähe von Dessau ist das ja, ne, das Ferropolis, dich dort wieder zu treffen, ein Bierchen zusammen zu trinken und dieses tolle Location dort zu genießen. Ich bedanke mich.
Vielleicht auch schon eher. Ich freue mich sehr, dich wiederzusehen. Sende viele Grüße. Mach so weiter mit deinem tollen Podcast. Und bis ganz bald und danke für die Einladung. War mir eine Ehre.
Gleichfalls. Dankeschön. Tschüssi.
Tschüss.
Was für ein Gespräch. Ich hätte Henning noch stundenlang zuhören können. Und wer The Camperman noch nicht kennt, dem sei jetzt einmal deutlich gesagt. Dort passiert Podcast auf höchstem Niveau. 8 Saisons. Ein eingespieltes Team und trotzdem klingt jede Folge frisch und immer wieder sehr informativ. Das ist kein Zufall, das ist eben Handwerk. Und ja, wir haben es tatsächlich geschafft, Reinhard Achilles im Gespräch komplett zu vergessen, obwohl er schon in Folge 3 bei mir war und beim Camperman die Technikfragen klärt. Reinhard, du bist der Mann der ersten Stunde und ein echter Lende-Enthusiast. Das macht dich hier eigentlich unvergessen. Sorry. Was Henning über seine Agenturarbeit erzählt, kenne ich gut aus meiner Beratung. Wer wirklich zuhört, was sein Kunde braucht und nicht nur, was er so denkt oder einfach nur bestellt, der liefert am Ende das Richtige. Und das ist eine Haltung, die man nicht verordnen kann, die muss man leben. The Camperman findet ihr auch auf Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Amazon Music und so weiter. Einfach suchen und vor allen Dingen abonnieren. Auf Instagram sind sie unter TheCamperman unterwegs. Und wer Gerds Bikepacking-Projekt im Auge behalten möchte, dem sei gesagt, da kommt noch was. Ich bin selber gespannt. Ja, und bevor ich mich verabschiede, ein herzliches Dankeschön an alle, die regelmäßig am Laberfeuer mit dabei sind. Folgen, teilen und Kommentare hinterlassen. Ihr seid mein Antrieb. Wer mir noch ein paar schöne Sternchen auf seiner Plattform gönnt, dem sage ich schon nochmals Dankeschön. Alles um den Podcast gibt es unter www.lendeundleute.com. Wer selbst mal Gast sein möchte oder einfach nur Hallo sagen will, erreicht mich unter hallo@lendeundleute.com. Auf Insta, Facebook und LinkedIn schaue ich regelmäßig vorbei und wer noch nie eine Roomtour durch unsere Landrade gesehen hat, der findet sie bei YouTube auf dem Kanal 4x4 Passion. Also den Kanal zu besuchen lohnt sich sowieso. Also, allzeit gute Fahrt, immer eine Handbreite Luft unter dem Differential und denkt daran, manchmal braucht es nur eine laue Sommernacht, eine ständige Neugier und eine Flasche Rotwein und schon entsteht was Großes. Vielen Dank, dass ihr wieder mit beim Lagerfeuer gesessen habt Und es würde mich sehr freuen, wenn wir uns in 14 Tagen wieder hören und allzeit bei Insta und Co. wiedersehen. Bis dahin, eure Landratte.